Wie hat sich die Arbeit des Vertriebs in den letzten Jahren verändert? Welche Rolle spielen dabei CRM-Systeme? Und ist in Zukunft erfolgreicher Vertrieb eher geprägt durch Daten oder doch weiterhin durch Menschen? Willkommen zu einer neuen Folge von CX Talks. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Peter Pirner vom IZEM und ich freue mich sehr, dass Sie wieder dabei sind. CX Talks wird diesen Monat unterstützt von Scopus Connect, dein perfekter Ansprechpartner, um Customer Experience Management professionell im Unternehmen zu etablieren. Scopus Connect ist als Teil der Scopus-Gruppe der spezialisierte One-Stop-Shop für die Konzeption und technische Umsetzung von Best-in-Class Customer Experience und Insights Community-Lösungen. Als führender Anbieter in der Dachregion hilft Scopus Connect seinen Kunden, die eigenen Kunden besser zu verstehen und attraktivere Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln. Der langjährige Qualtrics-Partner verfügt zudem über umfassende Erfahrung, wie man Kundenfeedback in Echtzeit erfasst und darauf basierend wirksame Maßnahmen ableitet. Das Ergebnis? Positivere Kundenerlebnisse und eine starke emotionale Beziehung zwischen Kunden und Unternehmen. Mehr Informationen findest du auf der Website www.scopus-connect.de. In den letzten Wochen habe ich mich recht intensiv mit Technologie und Anwendungsfelder für interne Unternehmensdaten im Customer Experience Management beschäftigt. Third-Party-Data sind tot. Es leben die sogenannten First-Party-Data, also die eigenen Daten. Als gelernter Marktforscher blieb mir aus datenschutzrechtlichen Gründen viele Jahre die Welt der internen Kunden- und Prozessdaten verschlossen. Erst mit Aufkommen personalisierter Voice-of-the-Customer-Befragungen öffnete sich diese Tür nachhaltig. Und da lag es dann auch nahe, die Kommunikation mit zu befragenden Kunden auch über CRM-Systeme individueller und nur über die gewünschten Kommunikationskanäle zu kontaktieren. Schöne Sache eigentlich. Im Detail dann aber doch wieder gar nicht so einfach zu realisieren. Da hat mein Bild von der paradiesischen Insights-Welt auf Grundlage interner Daten seinen zweiten Kratzer abbekommen. Der erste Lack ging ab in unserem eigenen Sales-Prozess, B2B. Unsere Herausforderungen waren vergleichbar zu den klassischen Problemen, die viele Unternehmen ohne starke vertriebliche Legacy so haben. Internet, eigene Veranstaltungen, Webinare, Newsletter sind meist die wichtigste Quelle für die sogenannten Marketing Qualified Leads. Marketing sammelt diese Kontakte üblicherweise ein, schaut, ob sie Minimumkriterien genügen und gibt sie dann weiter an den Kollegen, der den Kunden kontaktieren soll. Das geschieht nicht selten manuell, weil man allein den Anforderungskatalog für eine zentrale Kundendatenbank seit 3 Jahren noch nicht fertiggestellt hat. Mittlerweile sind auch alle im Projektteam zerstritten. Machen wir es halt so wie immer und geben die Informationen auf dem kleinen Dienstweg an die Kollegen im Vertrieb. Hauptsache weg und keiner kann sagen, wir unterstützen die nicht. Natürlich entstehen auch eine Vielzahl von Kontakten zu Interessenten an anderen Stellen des Unternehmens, aber hier fühlt sich erst recht niemand so richtig zuständig, diese Kontakte zu sammeln und diese vor allem wieder in einem geregelten Sales-Prozess zu überführen. Warum auch, wenn in Deutschland die Gesundheitsämter und Behörden noch wie selbstverständlich faxen? Dann ist die vom Trainee erstklassig programmierte Excel-Tabelle mit Filterfunktion doch schon ein Riesenfortschritt. Aber wo haben wir die gleich nochmal abgelegt? Und hatte der Kunde nicht kürzlich auch bei der Kollegin Schmidt angerufen? Da war doch was. Muss ich gleich mal nachfragen. Wollte eh schon lange mal mit ihr wieder einen Kaffee trinken gehen. Mein heutiger Gesprächspartner ist Andreas Schuster, Regional Sales Director bei Sugar CRM, einer bekannten Technologieplattform, die als Open Source Projekt begonnen hatte. Andreas weiß um diese Probleme, die Kunden auch vor der Einführung von CRM-Systemen umtreibt. Er kennt die Abstimmungsprobleme von Marketing und Sales und wir hatten uns in einer Veranstaltungsreihe schon intensiv über die Notwendigkeit unterhalten, einen Vertriebsprozess entlang der Kundenbedürfnisse zu gestalten. im Sinne einer optimalen Customer Experience. Denn nur wo ich mich als Kunde von Anfang an gut aufgehoben fühle, werde ich auch gerne und überzeugt kaufen. Ich fand unsere Diskussion sehr spannend und deshalb habe ich ihn gleich mal zu CX Talks eingeladen. Hallo Andreas, herzlich willkommen bei CX Talks.
Hallo Peter, danke für die Einladung zu deinem Podcast. Ich freue mich.
Sehr gerne, ich freue mich auch. Andreas, du bist seit vielen Jahren im Bereich Sales tätig. Wie bist du eigentlich zu dem Thema Vertrieb für dich persönlich gekommen?
Ich habe angefangen vor vielen Jahren nach dem Studium als Produktmanager im Vertrieb und bin das im Herzen wahrscheinlich heute immer noch ein bisschen. Ich liebe es, Probleme zu lösen oder Problemlösungen anhand der Kundenbedürfnisse, anhand der Kundenanforderungen auszuarbeiten. Bin also auch so ein bisschen Consultant. Und ich hatte die Begeisterung auch für Technologie nie los und für Innovation insgesamt auch nie losgelassen.
Dann lass uns doch gleich mal tiefer in das Themenfeld Vertrieb eintauchen. Du bist ja seit vielen Jahren da aktiv. Und wie hat sich aus deiner Sicht denn die Art verändert, wie man Vertrieb heute macht, im Vergleich zum Beispiel von vor 10 Jahren?
Gute Frage. Ich glaube, dass sich im B2B-Vertrieb gar nicht so viel geändert hat. Ich glaube, dass wir heute insgesamt durch das Internet näher am Journey sind, am Kunden-Journey. Wir sind näher am Decision-Making. Es gab in den 70er Jahren hat Philipp Kotler, einer der führenden Forscher und Dozenten im Bereich Marketing, der hat ja das Decision-Making-Modell aus der Psychologie angewandt auf Entscheidungsträger im B2C-Konsum. Und er hat dann eben gesagt, ein erfolgreiches Marketing ist das, das an den entscheidenden Stellen, wo also der Verbraucher seine Entscheidungen trifft, mit der richtigen Botschaft da ist. Und das ist heute scheinbar so nah, weil wir doch auch so nah am Kunden sind, dadurch, dass der Kunde halt bei Clubmitglied sein kann bei seinen Lieblingsmarken, dadurch, dass er den Newsletter abonniert, dadurch, dass er auf Vergleichsplattformen sich über die Produkte informiert. Gleichzeitig ist er aber doch sehr fern, weil das macht natürlich jeder. Und wir sind in großer Konkurrenz mit vielen anderen Lieferanten und Marken.
Wie würdest du denn heute die Erwartungshaltung von Interessenten oder wie erlebst du heute die Erwartungshaltung von Interessenten in so einem klassischen B2B-Kaufprozess, wie du ihn auch erlebst?
Ich glaube, der Kunde möchte unterhalten werden. Ich stelle das an mir auch selber fest. Als Verkäufer bist du ja auch bewussterer Kunde. Kann ich zumindest für mich in Anspruch nehmen. Und ich mag das sehr gern, wenn Marken aktiv sind, wenn da immer mal was Neues ist. Also ich bin zum Beispiel leidenschaftlicher Hobbymusiker und habe so meine Lieblingsmarken, meine Lieblingsgitarrenbauern. Wenn irgendwas rauskommt, freue ich mich, wenn die Marke mich anspricht, ob ich jetzt in dem Moment kaufbereit bin oder auch nicht. Aber ich mag es einfach, ich bin ein markenbewusst und mag es einfach, wenn da was passiert. Und deswegen glaube ich heute, dass du die Botschaften stärker, nicht unbedingt häufiger setzen musst als früher, ohne die vielen Möglichkeiten im Internet. Aber ich glaube zum Beispiel heute nicht mehr, dass die Kaufbereitschaft um kurz vor der Tagesschau auf der ARD am größten ist. Man kann das heute sehr viel gezielter machen. Aber man muss es auch dosieren, weil jeder so zugeballert wird durch das, was im Internet passiert.
Also eine gute Mischung finden zwischen dem, was der Kunde gerne einerseits viel informiert wird, genügend Informationen erhält und auf der anderen Seite auch nicht zugeballert wird. Wenn du es jetzt noch mal ein bisschen mehr zuspitzen würdest, was glaubst du, was man sich von Unternehmen oder wenn du auch an deine eigenen Kunden denkst, was wünschen die sich eigentlich dann von dir als Vertriebler in einer relativ frühen Phase der Customer Journey? Was musst du da am bieten? Was ist da am erfolgversprechendsten?
Ja, so also generell stelle ich fest, dass man könnte ja meinen, dass durch die ganzen Vergleichsplattformen, dadurch, dass man Produkte eigentlich anders als früher im Wesentlichen ohne Verkäufer und ohne dass gerade eine Stiftung Warentest zu dem Thema rausgekommen ist, dass die sich selber informieren. Dennoch gibt es heute den Bedarf nach persönlichem Vertrieb, nicht nur im B2B, sondern einfach auch im man hat zwar den ganzen Content aus dem Internet, aber man braucht dennoch jemanden, der es für einen filtert. Du kennst vielleicht, jeder ist ja ein bestimmter Konsumententyp. Ich bin immer gerne in Läden gegangen mit wenig Auswahl. Also gibt so Läden, Schibo, 2001 früher, Bücher, die haben so ganz limitierte Auswahl. Bist reingegangen, hast immer was gefunden, weil es so im Wesentlichen für dich ist. Die große Vielfalt, also in so einen Kaufhof zu gehen, um mal wieder eine Marke zu nennen, da brauchst du, ja, das, um dir da alles anzuschauen, brauchst du einen ganzen Tag. Und das Internet ist für mich im Prinzip kein anderer Ort als ein Warenhaus. Es ist noch sehr viel, du bist zwar überall schnell mit einem Mausklick, aber finde mal den richtigen Klick. Und deswegen auch heute stelle ich immer wieder fest, dass im B2B zumindest die persönliche Betreuung durch Vertriebsmitarbeiter beim Kunden genauso erwünscht ist wie früher.
Und wie siehst du den Unterschied zwischen B2B-Vertrieb und B2C-Vertrieb? B2B-Vertrieb kann sich natürlich noch viel stärker erlauben, den persönlichen Vertriebsmitarbeiter für wichtige Kunden abzustellen.
Ja, gute Frage. B2C, da haben wir häufig natürlich größere Mengen. Da haben wir anders organisierte Absatzkanäle, Absatzmittler. Da haben wir starke Marken. Da haben wir sowas wie Post-Sale, Markenclubs und so weiter. Arbeitet mit anderen Mechanismen. Die sind natürlich, B2C-Anbieter sind natürlich noch stärker auf die automatischen Botschaften im Internet angewiesen. Die können nicht jeden persönlich ansprechen. Ich denke mal, beide können lernen. B2C kann von B2B lernen. Vor allem kann aber B2B von B2C lernen. Mhm.
Und wenn du jetzt einen Kunden berätst und es geht darum, ich möchte einen leistungsfähigen Vertrieb aufbauen, was glaubst du, sind die wesentlichsten Bausteine, die man da mitbringen muss oder die man als Unternehmen haben muss, um einen leistungsfähigen Vertrieb zu haben und den gleichzeitig gut im Griff zu haben?
Ja, gute Frage. Was muss er haben? Er muss vor allem, denke ich mal, eine gute Kundenkultur haben. Also das merkt man schon an der Sprache. Also wenn gibt diese Begriffe, die nur im Vertrieb gesprochen werden. Also wenn du und ich einkaufen gehen, dann bezeichnen wir uns nicht als Leads und möchten auch nicht, wie Dinge behandelt werden oder wie Verkaufsphasen. Ne? Wir sind Persönlichkeiten, möchten so behandelt werden. Also ein Vertrieb, der uns ernst nimmt, ein Vertrieb, der an seine Produkte, bei aller Distanz an seine Produkte glaubt. Ja, ich habe immer wieder auch privat mit Lieferanten zu tun, die kennen ihre Produkte nicht. Wir sind beide sicherlich Kunden von Telefonanbietern und sind 100-mal schon weitergeleitet worden, bis zu dem, der wirklich Bescheid wusste über sein Produkt. Das finde ich immer ärgerlich. Und ich versuche halt, so gut es geht, meine Produkte zu kennen. Und deswegen, das ist so dieses CX, diese Customer Excellence, dieses wirkliche Glauben an den Kunden und an die eigenen Produkte und Services. Das, denke ich mal, ist ein ganz, ganz großer erster Schritt. Und der ist nicht selbstverständlich. Das geht bis zur Erfolgsmessung. Also wir haben bei Sugar CRM wir haben viele Kenngrößen. Die wichtigste ist die Net Promoter Score. Das heißt, nicht nur kaufen die Kunden und wie viele kaufen und was geben sie aus, sondern empfehlen sie uns weiter. Das ist so die Phase. Betriebliche Softwareprodukte werden ja ausgerollt. Das heißt, da kommt der Nutzungsgenuss immer deutlich nach dem Kauf. Und deswegen gibt es immer so einen empfindlichen Bereich, wo du denkst, okay, jetzt haben wir ausgerollt, ist der Kunde jetzt auch so zufrieden, mal kaufen. Und wenn wir da 9 oder 10 sind, dann ist das natürlich die größte Auszeichnung. Und immer wenn ich mit Interessenten spreche, sage ich auch ganz klar, das ist die Zahl, auf die es ankommt. So spreche ich mit den Kunden. Also wenn wir beide irgendwann zusammensitzen und ihr habt das CRM-System eingeführt und ihr empfehlt es dem Kunden gegenüber auf der anderen Straßenseite, dann bin ich glücklich. Dann ist auch mein Journey mit euch einem guten Meilenstein.
Wenn ein Unternehmen jetzt zum Beispiel ein CRM-System einführen möchte, gerade um seinen Sales-Prozess zu optimieren, dann braucht man ja eigentlich einen gewissen Leidensdruck, weil das heißt ja in der IT nicht selten so never change a running system. Also wenn es irgendwie läuft und wenn wir es eigentlich schon immer so gemacht haben und es einigermaßen funktioniert, dann lasse ich es doch lieber laufen. Was sind denn aus deiner Sicht heute zum Beispiel die größten Herausforderungen, die Unternehmen dann dazu bringen, ihres Sales-Prozesses tatsächlich nochmal neu und kritisch zu überdenken? Also ja, wann werden die mit der Nase drauf gestoßen? Was sind da die Schlüssel?
Den du da anführst, Unternehmen oder auch Behörden, die ein CRM-System suchen, haben meistens einen sogenannten Pain-Point. Also denen tut irgendwas weh. Das kann entgangener Umsatz sein, das können hohe Kosten sein. Also klassisch hohe Kosten in Unternehmen, die noch kein CRM-System haben, sind Suchkosten. Also wir kennen das Zettelwirtschaft, ganz früher war es Zettelwirtschaft, heute ist es Toolwirtschaft. Da sind Daten irgendwie in E-Mail-Systemen archiviert, da sind Daten in Excel-Tabellen archiviert, irgendwo sicherlich noch in Notebooks oder auch wirklich noch auf dem Papier, Besuchsberichte, Stammdaten. Vieles ist im Warenwirtschaftssystem und all diese Quellen, das musst du ja bespielen. Wenn du schnell reagieren willst auf den Kunden oder auf den Interessenten, dann musst du dann ist die Person, die du brauchst dafür, die ist nicht mehr im Unternehmen oder zumindest im Urlaub. Wie komme ich jetzt an diese E-Mail ran und so weiter? Also viele Vereinzelungen von Informationen. Und das lässt sich ausrechnen. Also du kannst tatsächlich ganz gut sagen, und das machen auch viele Kunden, die sich bei der Anschaffung eines CRM-Systems so eine Art ROI, Return on Investment, ausrechnen. Da bieten wir auch eine Methode für an. Und die ist auch ganz unparteiisch. Also es gibt keine Sugar-Methode, die speziell ist für... Wirst du richtig in Geld dadurch, dass deine Mitarbeiter Daten suchen? Das ist so ein Beispiel. Wie viel Geld lässt du auf dem Tisch liegen dadurch, dass du deine Verkaufschancen nicht aktiv verfolgst, dass du nicht nachfasst?
Wie viel verliert man denn so in etwa? Was hast du, so ein mittelständisches Unternehmen, wie viel kann das verlieren? Wie viel Geld verlieren die tatsächlich?
Also bei den Suchkosten ist es nicht also verschiedene Studien und auch eigene Beobachtungen weisen darauf hin, dass Unternehmen im Innendienst und Außendienst ohne Cent durch Datensuchen verlieren. Die Zeit ist einfach weg. Andere Studien sagen, dass Geld, das auf den Tisch gelassen wird, 5%, 15% des Gesamtumsatzes ausmachen. Und dann ist letztendlich noch die Churn Rate, also die Abwanderungsquote, dadurch, dass der Kunde möglicherweise Eskalationen und Frust aufbaut, ohne dass der Anbieter das wirklich wahrnimmt. Also ne, wenn du hast beispielsweise 10 Leute im Callcenter und ein Kunde ruft 10-mal an, weil er sich beschwert und immer bei einem anderen.
Ja, klar.
Aber keiner hat den Überblick, dass der Kunde sich 10-mal beschwert, beim 11. Mal weg.
Ja, wenn du Glück
jeder
hast.
Jeder hat den Elefant von der anderen Seite angeguckt.
Im Zweifel ist er nach dem 3. Mal weg.
Oder so, ne? Und dazu gehört nicht nur die Aggregation von Daten, dazu gehört natürlich auch, dass Abläufe automatisiert werden. Also CRM-Programme von heute sind ja nicht mehr nur ein Datengrab, eine Datenbank, sondern du kannst ja richtig Kundenaktivitäten damit automatisieren und E-Mail-Notifikationen triggern, wenn was Bestimmtes passiert ist. Und diese Sugar schätzt auch für dich die Erfolgswahrscheinlichkeit von Opportunities. Also wo du früher noch sagen musstest, ich habe hier einen Interessent aus einer bestimmten Branche, da haben wir eigentlich nie was gewonnen, aber da nehme ich trotzdem dran teil. Heute sagt dir Sugar, also da hast du einen von 100 Mal gewonnen in dem Vertriebsgebiet oder in dieser Branche, mach doch lieber erstmal was anderes. Reih das doch ein bisschen tiefer in deinen Prioritäten ein. Das sind Dinge, da brauchtest du früher zig Reports dafür, alle manuell gebaut. Und sowas kann dir heute ein CRM-System liefern. Also Kosteneinsparungen auf der anderen Seite, aber auch effektiveren Vertrieb und Risikovermeidung.
Mhm. Die Grundvoraussetzung dafür ist natürlich auch, dass ich diese Daten präzise erfasse und dass ich diese Daten natürlich im Zweifel auch austausche. Und wenn wir wollten heute ja auch vor allem gerade über den Vertriebsprozess reden, da sind ja so die augenscheinlichsten Abteilungen, die davon betroffen sind, ist ja Marketing und Vertrieb. Und durch Systeme könnte ja genau dieser Datenaustausch sehr viel besser bewerkstelligt werden. Nichtsdestotrotz läuft es anscheinend ja doch noch nicht ganz so rum. Ihr habt kürzlich eine Studie dazu veröffentlicht, wo es genau um dieses Thema ging, wie gut arbeiten Marketing und Vertrieb überhaupt zusammen, wenn es darum geht, die Kunden bestmöglich zu bedienen. Und vielleicht magst du kurz was zu der Studie sagen, was da die Ergebnisse waren?
Ja, es gab verschiedene Studien. Eine besagte eben, dass Kunden die Botschaften uneinheitlich und verwirrend empfanden dadurch, dass Marketing und Vertrieb beim Lieferanten oder beim Anbieter nicht ordentlich zusammenarbeiten. Ja, da bekommen Bestandskunden immer noch E-Mail-Newsletter für Interessenten. Da werden Interessenten behandelt wie Bestandskunden. Da werden Interessenten mit Produkten konfrontiert, die in deren Branche überhaupt gar keinen Sinn ergeben. Das heißt, ungezielte und oder anderes Beispiel, das Marketing macht eine Kampagne und der Außendienstmitarbeiter weiß gar nichts davon. Oder der Außendienstmitarbeiter weiß gar nicht, was sich der Interessent so alles runtergeladen hat, ob er an Webinaren teilgenommen hat oder nicht. Und das hat da häufig damit zu tun, dass das Marketing und der Vertrieb, und das ist das Ergebnis jetzt der Umfrage, das sage ich nicht, dass auch Marketing und Vertriebsentscheider glauben, dass sie noch zu wenig miteinander reden, dass sie zu wenig gemeinsame Ziele erfolgen oder nach gemeinsamen Metriken gemessen werden. Und da sind wir wieder beim technologischen Punkt, dass sie zu wenig auf gemeinsame Daten schauen. Bei Sugar ist es so, wenn du als Interessent, angenommen, du bist bei uns Interessent, und du lädst dir ein White Paper runter, dann wird der Vertrieb, also angenommen, du wirst schon persönlich betreut, wird der Vertrieb, dann sieht er, aha, der Interessent hat sich was runtergeladen. Wenn du beim nächsten Mal anrufst, kannst du das in deinen Smalltalk einbauen. Ne? Und so ist eine gute Zusammenarbeit zwischen Vertrieb und Marketing.
Das sind jetzt natürlich so die automatisierten Dinge, aber das Ganze geht natürlich eigentlich auch in die andere Richtung. Wenn der Vertrieb schon mal weiß, das White Paper kam jetzt aber bei 3 Kunden, wo ich angerufen habe, relativ schlecht an, wird sowas dann auch zurückgespielt an das Marketing, um genau diesen Prozess dann an der Stelle zu verbessern?
Absolut, ja. Feedback wird dann an allen Stellen eigentlich aufgenommen. Im Hintergrund läuft immer ein sogenanntes Lead-Scoring oder ein Kontakt-Scoring. Das heißt, die Art der, also das Klickverhalten, die Art, wie du dich, ne, wie du reagierst auf Newsletter, auf eben Webinare und Download-Angebote, die werden gescored und das Scoring hört nicht auf, auch wenn du Bestandskunde bist. Auch so lässt sich natürlich messen, okay, er ist zwar Bestandskunde, aber das ist ja noch lange nicht garantiert, dass er wieder bei uns einkauft. Deswegen muss man auch dort in der Kundenphase, in diesem Customer Journey immer wieder auch die Interaktion überprüfen. Aber du hast natürlich recht, auch negatives Feedback gehört ins CRM. Also wenn eine Verkaufschance verloren worden ist, dann sollte man natürlich wissen, woran es gelegen hat. Und dann sollten wir diese Daten auch regelmäßig auswerten. Dazu gehört natürlich auch eine gewisse Offenheit dafür. Als CRM-Systeme eingeführt worden sind, haben sich viele Vertriebsmitarbeiter gegängelt gefühlt. Also erstens, dass sie überhaupt Daten teilen müssen. Das sind doch meine Kunden. Also sehr viel, die das gar nicht als, das ganze Wissen auch gar nicht als Firmenwissen begriffen hatten, sondern als ihr persönliches, was ja nicht so ist. Und dann gibt es natürlich eine natürliche Neigung dazu, unangenehme Informationen, also die für mich unangenehm sind, auch so im Hintergrund zu halten. Und jetzt gehört natürlich zu einer guten Führung und deswegen sage ich immer, die CRM-Kultur und die CRM-Führung ist wichtig. Und Führung lässt sich auch nicht delegieren, auch nicht an Technik. Deswegen ist es eben gut, dass Führungskräfte in einem Unternehmen, das mit CRM anfängt, auch alle ermuntert dazu, auch dieses negative Feedback in Positives umzuwandeln und nicht nur zu bestrafen, weil es halt gerade aufgekommen ist.
Dann haben wir jetzt schon mal den ersten Erfolgsfaktor, wenn man ein CRM-System einführen möchte. Also die Führungskräfte müssen dahinter stehen und müssen sich im Prinzip auch über die Prozesse Gedanken machen. Gibt's weitere Erfolgsfaktoren, die du sagst, wenn ein Kunde fragt, soll ich das einführen, an was muss ich denken? Wie kriege ich den größten Hebel für eine erfolgreiche Einführung eines CRM-Systems in meinem Unternehmen?
Ja, guter Punkt. Eine ganze Menge Technik rausnehmen, das wäre meine Empfehlung. Ich bekomme heute viele Anfragen, wo sich Unternehmen also sehr, sehr viel Mühe machen, Anbieter zu vergleichen. Also die verbringen Wochen und Monate damit, zum Teil recht ähnliche Systeme, CRM-Systeme zu vergleichen. Und vielleicht lässt sich ein Teil dieser Zeit wirklich auch für die Planung, das tatsächliche Rollout und User-Adoption-Planung verwenden. Da kann man noch mehr Fehler machen eigentlich bei der Lieferantenauswahl, weil da geht's drum, wie mache ich die Lösung intuitiv? Wie bewahre ich sie vor überbordenden Konfigurationen? Vor 20 Jahren, wenn ein CRM-System eingeführt worden ist, war die erste Reaktion, dass die IT-Abteilung erstmal alles zerpflückt hat. Neue Felder, Automatismen und direkt alles erschlagen und alles perfekt auch machen. Über Jahre hat eigentlich da das Lernen eingesetzt, dass ein CRM-System eigentlich auch nur eine Betriebswirklichkeit reflektiert. Das ist immer nur so gut wie die betrieblichen Prozesse. Und die ändern sich auch alle paar Jahre. Also Firmen ändern sich, Märkte ändern sich und damit ändern sich auch die Art und Weise, wie sie CRM nutzen. Und der Versuch heute, ein perfektes CRM, das alles mit dem Go-Live kann und das möglichst schon nach 4 Wochen, so läuft's nicht. Lieber klein, meine Empfehlung ist lieber klein anfangen, lieber dann ausbauen, auch mal einen Fehler zulassen und dann was anderes machen. Ein CRM einführen ist was anderes als ein Warenwirtschaftsprogramm, wo wenige Experten vorsitzen, die wissen genau, was sie zu tun haben, streng transaktional geführt. CRM-Programme werden von ganz vielen Laien, die eigentlich gar keine Computerexperten sind, eingesetzt. Da wissen wir manchmal vorher gar nicht, ist da vielleicht Missverständnis, wird da ständig eine falsche Taste gedrückt, weil wir die vielleicht, ne, weil der Name komisch ist. Da muss man halt auch mal ein bisschen lernen.
Und wenn du jetzt dir vorstellst, der Vertriebsprozess in 5 Jahren, also nicht zu weit weg, aber auch nicht mehr zu nah dran, glaubst du, dass das noch viel stärker ein Data-driven Vertriebsprozess wird, also dass du noch viel stärker alle möglichen Daten, die im Unternehmen vorliegen, integrierst in solche CRM-Systeme? Oder dass du tatsächlich dass du jetzt endlich dir ganz bewusst machst, ich muss eigentlich zunächst mal in meinem Unternehmen, in den Prozessen und in dem Miteinander der Menschen, die auch dieses System bedienen und befüttern, anpacken? Was glaubst du, wird sich durchsetzen?
Ja, sehr gute Frage. Ich glaube, während heute noch so das Motiv im Vordergrund steht, überhaupt Daten drin zu haben, möglichst auch die richtigen, ist in 5 Jahren die Frage eher, was von diesem riesen Angebot an Daten filtern wir überhaupt für uns? Also das Ganze, was allein Google Analytics, Search Engine Optimization, was da an Statistik aus. Ein Mensch kann am Tag ein paar Reports lesen und daraus ableiten, was er als, ne, wie er seine Sales- und Marketing-Aktivität managt. Aber du kannst nicht den ganzen Tag nur Reports konsumieren und dir Kennziffern angucken. Das heißt, sagen wir mal, ich habe gerade auf LinkedIn eine Umfrage laufen, sagen wir mal, du verbringst eine halbe Stunde am Tag mit deinem Reporting. In der halben Stunde musst du das erfahren, was dir hilft, um deine Abteilung, dein Team oder deine Firma zu führen. Und da denke ich mal, in 5 Jahren ist der Fokus. Es wird wahrscheinlich alles reportingfähig sein. Die Systeme arbeiten miteinander. Schon heute binden wir CRM, Warenwirtschaftssysteme, Business Intelligence Systeme, Marketingautomatisierung, Field Service Programme miteinander integrieren sie. Und dadurch, das wird technisch immer und immer einfacher, aber umso mehr hast du auch die Qual der Wahl, welche sind denn meine Kennziffern? Das heißt, da werden wir wahrscheinlich mit viel mehr Intelligenz noch zu tun haben, um die Substanz aus dieser ganzen Datenvielfalt rauszufiltern.
Und welche Rolle wird dann der persönliche Vertrieb spielen in 5 Jahren?
Also im B2B, ich glaube eigentlich in beidem wird's unverändert sein. Ich glaube auch die Rolle des Projektverkäufers oder des Consultants hat sich in den letzten Jahren wenig verändert. Über all diesen Daten thront immer noch eine Person, von der ich einkaufe, jemanden, dem ich vertraue. Ich habe erst gestern wieder, wir sprachen eben drüber, die Wahl gehabt, da wollte ich auch einen Internetservice einkaufen und ich fühlte mich doch irgendwie besser, nochmal eine E-Mail hinzuschreiben, einfach noch, um eine persönliche Reaktion zu bekommen. Mhm. Und das hat mir zum Beispiel dann 10% Discount-Code auch noch dazu gebracht.
Ist doch schön.
Ist doch schön, ne? Aber ich habe einfach ein gutes Gefühl, okay, da hat jemand reagiert tatsächlich, obwohl ich B2C-Kunde bin, könnte nicht irrelevanter sein für deren Gesamtumsatz. Und das sind so die kleinen Momente, die können auch im Großen funktionieren.
Ja. Wir sind schon wieder am Ende. Ich bedanke mich ganz, ganz. Wir haben was gelernt über den Vertrieb, wie Vertrieb mit CRM-Systemen funktioniert. Und vielen herzlichen Dank.
Hat mir Spaß gemacht, Peter. Vielen Dank.
Das war Andreas Schuster, Regional Sales Director bei Sugar CRM. CX Talks bedankt sich an dieser Stelle auch bei seinem Sponsor Paulus Risalt, dem Beratungspartner für den gehobenen Mittelstand und agile Konzerne, wenn es darum geht, die Kundenloyalität, das Mitarbeiterengagement oder Kostenstrukturen zu optimieren, mit oder ohne Softwarelösungen führender Anbieter. Paulus Risalt lässt sich dabei zu 100% am realisierten Erfolg seiner maßgeschneiderten Umsetzungskonzepte messen. Mehr Informationen unter www.paulusrisalt.de. Und damit endet die vorletzte Folge von CX Talks in diesem Jahr. Mit der letzten Folge beschließen wir dann 2021 und beschäftigen uns mit der Frage, warum Kundenbegeisterung für die meisten Unternehmen kein kluges Ziel ihrer CX-Strategie ist. Wenn Sie also die nächste Folge nicht verpassen wollen, abonnieren Sie CX Talks am besten gleich jetzt. Ich freue mich sehr, Sie dann wieder begrüßen zu dürfen. Das war CX Talks, der deutschsprachige Podcast für Customer Experience Management. Abonnieren Sie uns auf Apple, Spotify oder Google Podcast. Empfehlen Sie uns weiter oder helfen Sie mit einer positiven Bewertung. Mehr Infos gibt es auf www.cx-talks.com und im Newsletter des ICEM.